herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 567. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin.
Ja, servus, grüezi und hallo.
Servus, grüezi und hallo. Und die Frau Patricia.
Hallo.
Ich dachte jetzt so jodels wenigstens, aber na gut. Ja, wir wollen.
Ja, bestimmt. Da kannst du lange warten, glaube ich.
Wieder Chance liegen lassen.
Ja, verdammt. Ja, wir wollen heute mal wieder über die Eintracht reden. Nachdem das ja aufgrund von vollen Terminkalendern in der letzten Woche schwierig war, haben wir heute wieder so ein bisschen ein größeres Paket. Und das ist dann auch, das können wir schon mal ankündigen, die letzte Folge in diesem Jahr, ja? Weil nächste Woche Weihnachten und dann Silvester und kleine Winterpause und so weiter und so fort. Und dann machen auch wir ein Päuschen und ich wollte eigentlich an der Stelle sagen, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr alles irgendwie besser wird und dann habe ich heute meinen Firmenkalender geguckt und festgestellt, da gibt's schon wieder Wochen im Januar, da wird's schon wieder schwierig. Also leider ist das ein Modus, der wir sich noch ein paar Wochen oder Tage durchziehen wird. Ich hoffe eher auf Tagen und nicht auf Wochen, aber mal sehen. Nun gut, bevor wir dann jetzt gleich über die Eintracht reden, habe ich eine sehr weihnachtliche und einfache Einstiegsfrage an euch da draußen. Ich hörte nämlich heute Morgen, als ich ins Büro fuhr, die aktuelle Folge von 93, in der die Damen und Herren, nein, die Herren nur, Weihnachtspullis bewerten, der Bundesliga-Vereine. Und wie der Zufall so wollte, saß ich mit meinem Eintracht-Weihnachtspulli im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Und von daher jetzt die leichte Einstiegsfrage an euch. Wie steht ihr denn so zu dem Thema Weihnachtspullis? Marvin, was ist so dein Take dazu?
Ja, ich finde das, ich mag ugly Sweater sowieso, auch nicht nur zu Weihnachten und ja, das lenkt manchmal ein bisschen von meinem ugly Gesicht ab, das ist ganz gut, deswegen bin ich großer Fan davon, also insofern, ja, mein Go habt ihr, also insofern, immer weitermachen.
Hervorragend. Patricia?
Ja, prinzipiell positiv, manche sind aber, also die müssen dann schon aber auch richtig hässlich sein, weil sonst ist es also entweder richtig hässlich oder cool hässlich, aber es gibt so ein Zwischending und dann denke ich mir, nee, dann hat man es halt nicht richtig gemacht. Also ja. Du musst es schon auch durchziehen, dass die dann entweder extrem übertrieben hässlich sind oder halt wieder schön, aber dieses Zwischending, da bin ich kein Fan von. Also das muss ja dann auch nicht sein.
Das ist genau der Punkt, das finde ich nämlich auch so, wenn du dann, ja, guck mal, ich habe einen ugly Sweater an, aber dann irgendwie betont er einen muskulösen Body oder so und es passt perfekt und du denkst, ja, also das ist jetzt auch nicht der Plan, ne? Also soll schon eher, also ich meine, sollte schon passend sein oder so, aber sollte jetzt nicht unbedingt körperbetont sein, dass du dann irgendwie denkst, es ist jetzt ein sexy Accessoire.
Ja, oder
also dann stehe ich der ganzen Sache kritisch gegenüber.
Du kannst es ja dann auch nicht ugly Sweater nennen. Dann kannst du ja sagen, es ist ein Winterpulli oder ein Weihnachtspulli. Dann ist ja okay, wenn es einfach ein Pulli ist und der gut aussieht. Schön. Mhm. Aber wenn es ein ugly Sweater ist, dann soll der schon so irgendwie kitschig sein oder irgendwas Lustiges drauf oder irgendein Spruch oder irgendwas so, einfach was Übertriebenes. Irgendwas leuchtet oder so, blinkt, weiß ich nicht. Ja. Gibt ja Möglichkeiten.
Mehr als genug. Mehr als genug. Ja, sehr schön. Dann hätten wir das Thema auch geklärt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Thema Weihnachtspulli/Ugly-Christmas-Sweater einfach mal in den Kommentaren auf gängigen Social-Media-Plattformen bei uns dalassen. Mal gucken, wieso eure Meinung dazu ist. Was ihr ansonsten auch tun könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, ist uns unterstützen. Das erwähnen wir ja hier von Zeit zu Zeit, also eigentlich in jeder Folge. Aber wir wollen es auch in dieser Folge nochmal tun, weil ihr könnt mit eurem Support dazu beitragen, dass wir hier ja momentan nicht wöchentlich, aber nahezu wöchentlich, würde ich sagen, aufnehmen können und über die Eintracht reden. Dem Aufruf sind gefolgt der Matthias, der Alexander, der Uwe und der Frank. Deswegen geht der Dank stellvertretend an die vier raus, wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt oder vielleicht auch nochmal ältere Folgen nachhören wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de und da findet ihr alle Informationen. So. Und jetzt reden wir über die Eintracht. Die letzte Folge ist ja, wie ich gerade eben schon sagte, im Moment her. Von daher haben wir so ein bisschen mehr Spiel, was wir noch nicht behandelt haben. Ich versuche es mal wieder so kurz abzureißen. Wir hatten aufgenommen, nachdem die Eintracht ausgeschieden war im Pokal gegen Leipzig, dann folgte am Wochenende darauf das Spiel gegen Augsburg, was die Eintracht am Ende mit einem Punkt und Unentschieden irgendwie für sich entscheiden konnte, nachdem man dann irgendwie zurücklag, zwischenzeitlich dann auch. Und dementsprechend dann da leider, wie gesagt, nur einen Punkt mitgenommen. Dann gab es unter der Woche das Spiel in der Euroleague gegen Lyon, der wahrscheinlich bis dahin oder generell, ja, ich weiß nicht, wie man Rom einschätzt, aber zumindest zu dem Zeitpunkt stärkste Gegner in der Europa League. Wie zu erwartet, ein schweres Spiel und am Ende verliert man dann leider 3-2, was glaube ich immer noch so ein Stück weit in Ordnung geht, aber können wir gleich vielleicht noch kurz drüber sprechen. Und dann jetzt am vergangenen Sonntag 19.30 Uhr das zweite Spiel innerhalb kürzester Zeit gegen Leipzig, wieder auswärts, wieder das Stadion nur halb voll. Die Eintracht ein bisschen besser unterwegs, leider reicht es auch hier diesmal nicht für Punkte und am Ende verliert die Eintracht in Leipzig diesmal 2-1. Und es wirkt ein bisschen so, als wenn die Eintracht nicht so richtig in den Flow kommt. Und ich habe die Frage an euch: A, woran glaubt ihr, dass es liegt, dass die Eintracht gerade so ein bisschen, ja, nicht irgendwie ihr Optimum da rausholen kann? Und ist das jetzt dramatisch zu sehen oder nicht? Weil die Meinungen, die man so in den gängigen Social Media lesen kann, die unterscheidet sich da sehr von irgendwie, es ist kurz vor Rande Chaos oder es ist noch alles irgendwie im Lot. Marvin, ist es Chaos oder ist es alles noch im Lot und woran liegt's?
Also die Leute, die sagen, es ist Chaos und alles dramatisch, die brauchen mal den Blick auf die Tabelle. Und ich glaube, ich weiß, dass mittlerweile nur noch zwei Extreme irgendwie am Start sind und du dir die Frage stellen musst, in welcher Mittelwelt leben wir vielleicht? Könnten wir vielleicht auch leben? Und wenn ich dann auf die Tabelle gucke und sehe 27 Punkte, ich sehe Platz 3, dann denke ich mal, so schlimm ist es jetzt ja doch nicht, ne? Und ich meine, wir haben 27 Punkte nach 14 Spielen. Nach einer abgeschlossenen Hinrunde war es auch schon oftmals gut, 27 Punkte zu haben. Und ich habe die berechtigte Hoffnung, dass wir bis zum Ende der Hinrunde, so richtigen Hinrunde, wirklich noch weit mehr als 27 Punkte da haben. Vielleicht sogar 33 oder so. Und dann sieht es ja noch besser aus. Also ich glaube, es ist ein wenig so, dass man bei gewissen Situationen aufpassen muss, dass man gewisse Situation erkennt, wo man denkt, ah, da muss man jetzt gegen nachjustieren. Aber dramatisch ist die Situation in meinen Augen noch nicht. Man darf nicht vernachlässigen. Es sind sehr viele Spiele jetzt schon gespielt. Die Mannschaft wird gerade ein wenig müder, das merkt man schon. Aber es gilt jetzt in dem nächsten Spiel wieder die Kurve zu kriegen und dann können wir alle schöne Weihnachten feiern. Gegen wen das dann sein wird und was da möglich ist, können wir gleich besprechen. Aber nein, ich rufe noch nicht das Drama aus. Definitiv mit mir nicht.
Sehr gut. Patricia, gleiche Meinung oder siehst du es ein bisschen anders?
Nee, mit mir gibt's auch kein Drama. Also ich find's ehrlich gesagt klar, man muss da schauen, woran liegt's. Vielleicht hängt man da so ein bisschen in den Seilen. Da gibt's sicherlich verschiedene Faktoren, aber alles in allem ist es ja trotzdem immer noch eine enorm gute Hinrunde. Ein DFB-Pokal aus ist jetzt vielleicht nicht so leicht zu verkraften, aber wenn man ehrlich ist, ist es trotzdem auch gegen einen Gegner, wo man sagt, man scheidet ungern aus, aber es ist jetzt auch keine Schande. Einfach mal vom Kräfte-Ding her gesehen. Und ja, dann bist du trotzdem auch in der Europa League noch extrem gut vertreten. Du bist noch unter den ersten 8 und bist auf einem guten Weg, diese Playoff-Runde zu überspringen. Da ist noch alles drin und das ist eine enorm gute Hinrunde. Klar, dass das jetzt vielleicht nicht alles, also dass so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit vielleicht verloren gegangen ist, weil man jetzt eben auf der einen oder anderen Seite ein bisschen unglücklich vielleicht auch ist, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht mehr alle Spieler zu 100% an ihr Leistungsmaximum kommen, ist ja irgendwie auch klar. Das war ja auch irgendwie, glaube ich, jedem bewusst, dass man da jetzt nicht so komplett die Saison durchpowern kann und dass es dann auch mal so Phasen geben wird, wo eben nicht alles 100% perfekt läuft. Aber ich finde, dafür sieht es auch noch nicht schlimm aus. Also es gibt Spiele, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den Spielen, die wir jetzt gesehen haben. Aber in, ich würde sagen, 3 von 4 Fällen hat man ja trotzdem eine Mannschaft gesehen, die sich aufbäumt, die kämpft und die dann vielleicht ein bisschen, ja, alles in allem auch zu Recht unterlegen war oder irgendwie auch dann nur einen Punkt rausziehen konnte. Aber ich habe da keine Mannschaft gesehen, die nicht kann und die nicht will. Und das ist mir ganz wichtig, dass man sieht, dass es noch da ist. Es ist nur aktuell vielleicht so ein bisschen so eine Phase, wo man sich rausarbeiten muss. Aber vielleicht hilft da auch so eine kleine Winterpause schon Wunder. Das werden wir dann sehen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da nochmal ansprichst, dass man in allen Spielen mehr oder weniger stark dieses Aufbäumen, dieses wir versuchen das Ruder nochmal rumzureißen gesehen hat. In manchen Fällen hat es dann halt einfach zeitlich irgendwie nicht so richtig gereicht oder war halt dann einfach nicht ausgeprägt genug. Aber dass die Mannschaft will und dass man da irgendwie versucht, irgendwie an sein Leistungsmaximum zu kommen, das war, glaube ich, schon drin. Aber in den meisten Fällen, würde ich jetzt sagen, lag es dann irgendwie an kleineren Fehlern, die halt einfach von den Gegnern, und wenn man mal ehrlich ist, von den vier Gegnern, die wir jetzt irgendwie zuletzt hatten, und da würde ich das Pokalspiel im DFB-Pokal da noch mit reinnehmen, da waren halt, wie du schon sagst, einfach auch Mannschaften dabei, wo Spieler dabei sind, die halt individuell dann doch nochmal eine andere Klasse da auf den Platz bringen. Wenn ich jetzt so diese Spiele irgendwie so in Summe betrachte, dann ist es tatsächlich das Spiel gegen Augsburg, was mich am meisten irgendwie ärgert, dass du da gegen eine Mannschaft verloren hast und von der du auch dann noch zwei Tore eingeschenkt bekommst, die bislang in allen Spielen davor gerade mal zwei Tore geschossen hat. Das war noch mit irgendwie am ärgerlichsten. Da hätte man irgendwie cleverer sein.
Aber das, ja, man merkt, wie sich das anfühlt. Ja. Ja. Ja, ich sag das auch immer, komischerweise. Ja. Aber ja, das ist auch das Spiel, wo ich sage, da wäre auch am ehesten vielleicht noch was drin gewesen. Also was heißt am ehesten, da wäre was drin gewesen. Da wären, finde ich, auch im Endeffekt 3 Punkte verdient gewesen, weil Augsburg nicht die Mannschaft war, wo man sagt, boah, die haben da jetzt aber auch, ne, also die haben sich das jetzt hier auch verdient. Nee, das, so war es nicht. Es waren im Endeffekt individuelle Fehler. Es war auch nicht das beste Spiel von Kevin Trapp, muss man ganz ehrlich sagen. Und das weiß er auch selbst. Dafür hat er in anderen Spielen echt starke Leistungen gebracht, zum Beispiel das letzte Spiel gegen Leipzig.
Vorgestern.
Vorgestern fand ich sehr, sehr stark. Ja. Ist auch Man of the Match geworden. Also das sagt ja schon alles, wenn dein Torwart das geworden ist. Ja, deswegen. Aber gegen Augsburg, das war halt nichts. Und im Endeffekt hat das dann vielleicht auch so ein bisschen die 3 Punkte gekostet. Das war so ein enges Spiel, so ein bisschen auf der Kippe. Und wenn du dann halt durch zwei, ja, nicht so ganz geile Situationen vom Torhüter da 2 Tore kassierst, dann ist es halt mal so. Das muss man ihm vielleicht aber auch zugestehen.
Ja, glaube ich auch. Und ich will trotzdem noch sagen, was mich ansonsten noch sehr, sehr geärgert hat, bleibt der DFB-Pokal. Also das ist schon echt eine verpasste Chance gewesen. Das hat mich auch noch mehr geärgert als jetzt im Bundesligaspiel, weil beim Bundesligaspiel hast du ja wenigstens, du hast Einsatz gemerkt, du hast Einsatz gesehen, du hast gesehen, dass die Eintracht durchaus willens ist. Die war körperlich manchmal nicht in der Lage. Wir haben zu wenig klare Chancen uns erarbeitet, gleichzeitig 2 Gegentore gefangen, wo man sagen muss, da hat die Abwehr nicht die allerbeste Arbeit geleistet. Das ist aber verständlich so, ne? Also ich meine, da sind sehr viele junge Spieler, die da in der Defensive spielen. Natürlich hast du auch Leute wie Theat, ne? Aber trotzdem, das ist nachvollziehbar, aber wir hätten in der Offensive klarer nach vorne spielen müssen. Aber trotzdem war das ein Spiel, bei dem ich sage, okay, mit ein bisschen Glück gehst du da mit einem Punkt raus, so hast du halt verloren, aber du warst präsent und wir waren nicht präsent beim DFB-Pokalspiel und da wissen wir alle, dass das durchaus eine gute Chance gewesen wäre, auch wieder ganz nach vorne zu kommen. Jetzt spielt RB gegen Wolfsburg, auch Wolfsburg hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass wir die besiegen in der nächsten Runde. Insofern, es ist ärgerlich, aber da war für mich die Leistung am enttäuschendsten. Ja. Von allen Spielen und ja, das bleibt.
Ja, vor allen Dingen finde ich jetzt auch so im direkten Vergleich, weil man ja am Sonntag gesehen hat, dass wenn man da ein bisschen mehr, ja, ich will jetzt nicht Engagement sagen, aber einfach ein bisschen stringenter agiert, dass man da schon auch irgendwie näher rankommen kann und das so im direkten Vergleich mit dem gleichen Gegner in einem anderen Setting 2 Wochen vorher, wo man schon irgendwie Glück sein muss, dass man am Ende dann nur 3-1 verloren hat und nicht höher. Das macht es dann halt auch irgendwie sehr, sehr deutlich. Ja. Ja, 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 ja. Also, wir halten fest, es ist nicht dramatisch. Es ist alles noch gut oder im Lot sogar, wenn man auf die Tabelle guckt. Wir stehen in der Liga auf Platz 3. Wir stehen in der Europa League auf Platz 5. Wir haben eine verdammt junge Mannschaft, die aber auch immer wieder zeigt, dass sie sich irgendwie zurückkämpfen kann. Und wir haben einfach auch schon unwahrscheinlich viele Spiele auf dem Zettel. Da wird es dann jetzt auch wahrscheinlich einfach dann irgendwann auch mit Kopf und Bein und so weiter dann zunehmend schwerer. umso besser vielleicht, dass wir jetzt mal eine Woche haben, wo wir uns voll auf den nächsten Gegner konzentrieren können. Und dann kommt ja auch eine kleine Winterpause, so dass man jetzt eigentlich auch keine Rücksicht mehr irgendwie auf Belastung nehmen muss, sondern kann eigentlich sagen so, okay, volle Kraft voraus, Feuer frei am Samstag dann im letzten Heimspiel des Jahres gegen Mainz, die aber ja auch am vergangenen Wochenende gegen die Bayern gewonnen haben. Marvin, ist es jetzt gut, dass die Mainzer da jetzt gerade so einen Höhenflug haben, oder kommt danach automatisch der tiefe Fall und die Eintracht ist so oder so haushoher Favorit im eigenen Stadion und das wird ein klares Zeichen, bevor es in die Winterpause geht?
Also es ist auf jeden Fall total gut, dass Mainz gewonnen hat gegen die Bayern, weil als sie das letzte Mal gewonnen haben gegen die Bayern, haben sie danach, glaube ich, 10 Spiele nichts mehr gerissen. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass es jetzt wieder passiert.
Okay.
Und das Spiel ist auf jeden Fall ein komplett anderes als gegen den FC Bayern München, auch wenn sich da viel auf die Schulter geklopft wird. Aber das wissen wir selbst, auch die Eintracht hat schon oft gegen die Bayern gewonnen und danach ging nichts mehr. Mhm. Ähnliches kann ich mir hier vorstellen, das ist ein komplett anderes Spiel. Aber ich will auch wirklich nochmal darauf zu sprechen kommen, weil es ist mir fast ein bisschen schnell gegangen. Wo denn die Schwachpunkte liegen, damit wir irgendwie erfolgreich sein können, müssen wir ja selbige beheben. Und da will ich nochmal eigentlich ein bisschen auf das Spiel gegen RB gucken, vielleicht aber noch viel mehr auf das Spiel gegen Lyon. Und da ist mir durchaus aufgefallen, dass wir zweimal jetzt defensive Probleme hatten und mit der Geschwindigkeit einiger Spieler auch nicht so hundertprozentig klargekommen sind. Christensen kam beispielsweise in der zweiten Halbzeit rein bei Lyon, bei dem Spiel gegen Lyon, und hat es ein bisschen besser gemacht als Nkunku, aber auch nicht so wirklich viel. Gegen Leipzig war er von Anfang an, das war okay, aber es sind halt diese Situationen, wo du merkst, diese ganz große Sicherheit ist da aktuell nicht in der Defensive. Wir kassieren, ich glaube, wir haben in 3 Spielen 7 Tore kassiert, das ist tatsächlich einfach ein bisschen zu viel. Und da stelle ich mir schon die Frage, Patricia, welche Möglichkeit gibt es, dass wir das ein Stück weit abstellen, dass wir zumindest auch in der Defensive stabiler agieren?
Ja, das wüsste ich auch gern, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass da ein bisschen hin und her geschoben werden musste, auch aufgrund von Verletzungen oder Ausfällen, Sperren, was auch immer. Dass dann auf einmal ein Christensen stand, ja, glaube ich, dann auf der linken Seite, und dann hat man das irgendwie gemacht zugunsten von Collins, dass Collins drin bleibt, was ich verstehen kann, weil Collins auch gut in Form ist. Aber alles in allem hat man gesehen, irgendwie, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, die Abwehr ist so ein bisschen durch den Wind in der letzten Zeit. Es gibt da auch so viele so individuelle Fehler. Es war auch dieser Theat-Ballverlust. Ich weiß gar nicht mehr gegen welche. Ich komme komplett durcheinander mit den Spielen. Aber das war auch, ich weiß nicht, ob es gegen Leipzig sogar war. Also das sind halt so Kleinigkeiten. Und ich frage mich halt, ob das damit zu tun hat, dass man da jetzt auch so ein bisschen hin und her schiebt. Weil jetzt zum Beispiel gegen Leipzig wiederum hat Tuta gefehlt, der ja Wadenprobleme hatte. Ich finde, Tuta ist eine enorme Bank aktuell gewesen. Also der hat schon Sicherheit gegeben, flexibel einsetzbar in der Innenverteidigung, kann aber auch auf der 6 spielen. Und ich finde, man merkt es einfach, dass das vielleicht nicht so eine eingespielte, was heißt nicht eingespielte, aber ne, dass es da immer wieder kleine Veränderungen gibt, ja. Und dass das dann vielleicht auch so ein Flow unterbrechen kann. Es ist jetzt natürlich nur ins Blaue geredet. Ich kann es jetzt auch nicht komplett sagen, woran das liegt, weil man wirklich zum Start der Saison gemerkt hat, boah, die Abwehr steht wie ein Bollwerk und man kassiert kaum Tore, und das hat einem Sicherheit gegeben. Und jetzt merkt man halt, das ist aktuell nicht ganz der Fall, und dann kippen die Spiele vielleicht auch mal in eine andere Richtung, weil du eben in Kontersituationen läufst, weil die Zuordnung nicht stimmt. Die Tore gegen Leipzig waren jetzt ausschließlich darauf zurückzuführen, dass einfach keiner beim Gegenspieler stand. Und das ist halt, das sind halt Dinge, die man eigentlich beheben kann. Aber dann frage ich mich halt, stimmt die Zuordnung nicht? Wissen die Spieler nicht genau, wer wo stehen soll? Weiß ich nicht. Aber ich hoffe einfach, dass sich das einigermaßen von selbst wieder fügt, dass man sagt, hey, man setzt die Leute auch auf den Positionen ein, wo sie am stärksten sind. Ohne vielleicht darauf Rücksicht zu nehmen, dass dann der ein oder andere auf der Bank sitzen muss, dass man sich dann eben entscheiden muss, Christensen oder Collins.
Ja.
Und dann läuft es hoffentlich wieder.
Ja, René, was meinst du? Weil ich glaube, genau diese, ja, Patricia, formuliert es ja gerade so ein bisschen um, dass er jetzt zumindest für die Spiele oder für das letzte Spiel auf jeden Fall die ja A-Lister, die absolute Stammmannschaft, die Bestbesetzung wahrscheinlich auftreten sollte gegen Mainz. Ne? Also Patricia, das ist ja das, was du dir jetzt auch erhoffst, gehe ich mal von aus, wo wir dann sagen können, okay, jetzt zum letzten Spiel vor dem Winter gehen wir mit der absolut besten Mannschaft. Siehst du noch andere Punkte, die man verbessern könnte?
Ja, ich glaube einfach, wenn ich jetzt so mich nochmal versuche zu erinnern, an die Tore, die wir gegen Lyon und gegen Leipzig gefangen haben, dann war es zum einen, wie Patricia gesagt hat, dass dann einfach die Zuordnung da nicht so richtig klar war und dass dann sehr große Lücken waren. Und da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, ob es dann vielleicht auch daran lag, dass man aufgrund der Personalie ja jetzt in den letzten beiden Spielen wieder eher mit so einer Dreier-Fünfer-Kette und nicht in so einer soliden Viererkette irgendwie gespielt hat. Ja, also eigentlich, ich gebe dir recht, man muss gegen Mainz jetzt einfach zu der Stammaufstellung zurückkehren. Da wäre für mich dann halt auch ein Tutor drin und da ist die Frage, wie fit er tatsächlich jetzt nach seinen Wadenproblemen da wieder ist, ob er da irgendwie spielen kann, weil ansonsten wirst du ja schon auch wieder irgendwie ein bisschen da rumrangieren müssen in der Aufstellung dann einfach.
Ja, aber ich finde, aktuell merkt man es so ein bisschen, also dass da doch die ein oder anderen Wehwehchen dazukommen. Also ich klopfe auf Holz, natürlich ist es jetzt weit entfernt von einer krassen Verletzungsseuche. Wir haben so richtig lange Ausfälle, ist ja wirklich nur Amanda. Mhm. Und ansonsten ging es ja, das sind ja immer wieder, Larsson fällt ja, immer mal wieder Larsson, so ein paar ja. Spiele aus. Dann kehrt der aber zurück, dafür ist dann, weiß ich nicht, Tuta ein paar Spiele raus. Christensen war weg, dann war wieder da, das konnte man ganz gut kompensieren mit Collins, aber also man merkt, so langsam sind das halt immer wieder diese kleinen Ausfälle, die dich dann auch so ein bisschen dazu zwingen, rumzurotieren. Und da bin ich sehr froh, dass die Eintracht doch einen Kader hat, der da schon einiges hergibt und der viel auffangen kann, aber eben, glaube ich, auch nicht alles, wenn sich das häuft. Und ja, vielleicht zeigt sich jetzt auch, dass es eben doch schon eine sehr, sehr lange Hinrunde ist für einige Spieler.
Jetzt muss man vielleicht aber auch noch dazu sagen, die Eintracht ist an sich ja eine Mannschaft, die ja auch versucht gerade zwar schon gezielt hinten rauszuspielen, aber schon auch so mit dem Ziel, relativ schnell die Stürmer irgendwie ans Laufen zu bekommen, den Ball dahin zu bringen, also irgendwie mit zwei, drei Stationen den Ball vorne in der Spitze zu haben. Das heißt, da ist man ja auch dann sehr schnell in dieser Vorwärtsbewegung. Und wir hatten jetzt sowohl mit Leipzig als auch mit Lyon Gegner, die das auch so ein Stück weit machen und die dann natürlich wiederum auch schnelle Spieler gerade in der Offensive haben. Das wäre jetzt kein Charakter, ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe sehr wenig Spielminuten von Mainz bislang in dieser Bundesliga-Saison gesehen, aber Mainz wäre jetzt für mich ein anderer Charakter als jetzt Lyon und Leipzig, was die Geschwindigkeit nach vorne angeht. Also selbst wenn die den Ball im Mittelfeld dann aus irgendwelchen Gründen erobern, wäre mein Glaube, dass die jetzt nicht so schnell in die Offensive gehen und wir dann ein Problem haben, dass wir wieder von hohem Stehen und Pressing irgendwie direkt umschalten müssen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, das wird nochmal auf jeden Fall ein anderes Spiel, als es jetzt gegen Leipzig war. Das Gute ist tatsächlich ja, dass bei den Mainzern die ein oder anderen schnellen Spieler, wichtigen Spieler und auch im Endeffekt sehr treffsicheren Spieler fehlen. Das hilft natürlich auch unserer relativ, wackeligen Abwehr, um es mal ein bisschen böse zu formulieren, weil am Ende in der Hinrunde war das eine super gute Abwehrleistung. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Auch wenn wir hier über Kleinigkeiten sprechen, über zuletzt viele Gegentore bekommen, war das trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung, wenn wir gesehen haben, wie viele Spieler reingekommen sind. Collins wurde hier mehrfach erwähnt, dass Nene Brown mittlerweile zu so einem relevanten Spieler geworden ist. Das ist alles nicht selbstverständlich, dass sich auch ein Theat so super in diese Mannschaft integriert hat. Also da sind sehr, sehr viele gute Sachen, aber noch besser ist natürlich die Tatsache, dass bei Mainz Johnny Burkhardt fehlt, der dann auf jeden Fall, ja, mittlerweile auch Nationalspieler ist und auf jeden Fall eine große Gefahr geworden wäre oder gewesen wäre. Der fehlt keine 10 Tore, also hat jetzt schon 10 Tore, kein weiteres gegen die Eintracht machen. Man merkt, es ist ein bisschen spät für mich. Also das ist auf jeden Fall ganz gut und wir müssen trotzdem sehen, wie wir uns am bestmöglichst aufstellen, weil auch Lee ist immer noch ein gefährlicher Spieler und da gibt es noch einige andere, auf die man auf jeden Fall aufpassen muss. ich sag mal so, Mainz ist wirklich die letzte große Probe und gleichzeitig ein bisschen die Krönung für eine sehr, sehr gute erste Hälfte 2024, 2025. Und ich glaube, das will man sich nicht entgehen lassen, um dann, sage ich mal, diese kleine Mini-Delle ins Nirvana zu schicken.
Und ich möchte nochmal ganz kurz zu dem Thema Abwehr auch dazu sagen oder nochmal Erinnerungen rufen. Wir reden hier davon, dass wir im Best Case mit einer Viererkette gespielt haben, wo auf den Außen ein Theat und ein Christensen unterwegs sind, die beide seit dieser Saison erst im Kader der Eintracht stehen, die sich wahnsinnig schnell integriert haben. Ein Theat ist auch erst 24, also wir haben vorhin so über junge Spieler gesprochen, der ist da eigentlich auch noch mit drin in dem Block. Dann hatten wir da drin einen Tuta, wo wir auch in der letzten Saison gesagt haben, ob der seinen Zenit nicht eigentlich erreicht hat, und da waren wir irgendwie schon kurz davor zu überlegen, wen wir als Ersatz irgendwie für einen Tuta in die Innenverteidigung stellen, der eigentlich auch immer so ein Wackelkandidat war, der, wie Patrizia es vorhin gesagt hat, sich eigentlich wahnsinnig stabilisiert hat, und der Einzige, den du halt eben da richtig als Säule am Anfang der Saison gesehen hast, war ein Robin Koch. Also nur nochmal, um das klar zu machen, dass da einfach A, viel Umbruch drin ist und Wackelkandidaten, und wir da jetzt nicht irgendwie anfangen müssen, irgendwie den Stab über denen zu brechen, sondern eigentlich wahnsinnig stolz sein können und froh sein, dass wir so geile Spieler da hinten drin haben und dass sie auch wieder an ihr Leistungsmaximum zurückkommen werden.
Ja, ist ja auch tatsächlich so, dass man wirklich enorm wenige Gegentore kassiert hat und das jetzt erst in den letzten Spielen sich so ein bisschen gehäuft hat. Aber das ist ja eigentlich auch alles noch im Rahmen. Ja. Wenn man dann auch bedenkt, dass das ein oder andere vielleicht nicht hätte sein müssen oder aber auch ein Spiel vielleicht mal verloren geht, weil man sich vorne dann eben auch nicht so krass durchgesetzt hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Eintracht in den vergangenen Spielen die Gegner komplett zerschossen hat, was ja auch niemand erwartet. Ich erwarte nicht, dass dann Marmoush jeden Spieltag einen Hattrick hinlegt. Aber es ist halt eben auch mal so, dass man sich dann vielleicht ein bisschen schwer getan hat, zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie Augsburg, die jetzt auch eklig zu bespielen ist, das wissen wir alle, dass man da dann vielleicht ein bisschen unglücklich vorm Tor ist, seine Chancen nicht ganz so nutzt, und dann kompensierst du eben so Gegentore auch nicht mehr so easy. Und dann kommt das halt so zusammen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Abwehr da komplett löchrig war und die alleinige Schuld trägt und hier alles schlimm ist. Es ist, glaube ich, so, es sind einfach Nuancen, über die wir hier reden.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast, denn es ist ja tatsächlich einfach so, dass wir eine sehr große Diversität an Torschützen sogar haben. Also das ist ja auch total spannend, dass wir viele Leute haben, die auch jetzt Tore schießen können, eine viel größere Varianz haben, und trotzdem ist es natürlich so, dass auch die Abwehr keine grundsätzlich schlechte Abwehr ist, ein bisschen schwächer ist es gerade, aber allein die Tatsache, dass wir mehr Torschützen haben, dass wir mehr Leute haben, die auch vielleicht Offensivaktionen zeigen können, da fällt mir Nene Brown ein.
Oh ja.
Und trotzdem ist die letzte Selbstverständlichkeit nicht da. Das hängt damit zusammen, dass man sich nach den Niederlagen wieder mehr erarbeiten muss. Man muss wieder tiefer rein, sage ich mal, ins Fleisch. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe für das letzte Spiel, damit Dinge wieder selbstverständlicher werden. Ich glaube, die Eintracht hat viele mäßige Spiele sogar noch mit ein bisschen Glück, mit Punkten, sogar vielleicht mit 3 Punkten nach Hause gebracht. Es war ja nicht jedes Spiel komplett souverän, und das fehlt halt gerade. Sonst hättest du nämlich auch so ein Spiel wie gegen RB Leipzig noch mit einem 2:2 beendet. So ist es halt ein knappes 2:1. Jetzt muss man sagen, okay, klar, hätte beispielsweise der Freistoß von Marmoush drin sein können. Der ist in der aktuellen Situation nicht drin. Aber das kannst du dir wieder erarbeiten. Und wenn du die nächsten Wochen und die nächsten Tage zumindest erstmal full flow gehst, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Eintracht da mit einem guten Ergebnis heimgeht, insbesondere weil jeder sich nochmal präsentieren will. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt ein krasses Wintertransferfenster haben. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viele Gerüchte haben werden, was im Winter passiert. Ich gehe davon aus, dass das Gros der Verpflichtungen oder auch der Abgänge wieder im Sommer passiert. Ich meine, man weiß es am Ende nie. Aber ich glaube, das dürfte so ein bisschen das Fenster sein, wo es wieder heiß hergeht. Marmoush wird auf jeden Fall noch bis zum Sommer bleiben. Ich glaube nicht, dass irgendwie sonst was passiert, außer bei den Spielern, die vielleicht wenig Einsatzzeit bekommen. Aber selbst ein Oskar Heule, und der hat jetzt zuletzt sich wieder sehr, sehr gut präsentiert, ja, scheint ein großes Talent zu sein, bei dem sehr, sehr viele Leute auch Bock haben. Und ich glaube, da geht es den allermeisten so. Ich glaube, es gibt ein, zwei Spieler, über die muss man mal nachdenken, aber die erste Reihe auf jeden Fall nicht. Dementsprechend glaube ich einfach, dass da der Kader dann so zusammenbleiben wird und dann nach der Winterpause wieder Gas gibt. Aber für uns ist es jetzt erstmal wichtig zu sagen, das wird das Nahziel und das sind 3 Punkte im heimischen Stadion. Ist ja auch geil. Du hast nochmal die Möglichkeit vor dem Weihnachtsessen mehr oder weniger schön 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen oder nach Hause zu lassen oder daheim zu lassen. Oh mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Meine Fresse, ich merke es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, das definitiv, das ist auf jeden Fall ein guter Rahmen. Das Stadion wird brechend voll sein. Von daher auf jeden Fall alles gesetzt für ein Fußballfest. Und die Frage ist halt dann jetzt eher, mit welcher Aufstellung würden wir denn in dieses Spiel gehen oder glauben wir, dass wir in dieses Spiel gehen? Marvin, du hattest gesagt, die A-Lister aufstellen, das würde bedeuten, unter der Prämisse, dass Tuta wieder fit ist, wir würden auf jeden Fall wieder mit der Viererkette Theat, Koch, Tuta und dann wahrscheinlich Christensen auflaufen, oder?
Ja, ist tough, weil dann immer auch Spieler raus müssen, die sich ebenfalls gut präsentiert haben.
Ja.
Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass es dann eher so läuft, ja. Aber es ist einfach echt brutal, weil du hast auch selbst in der Defensive auch so Leute wie Nene Brown, die einfach so viel Spaß gerade machen. Das ist echt schwierig, aber ich würde genau damit gehen. Patricia, wie siehst du das?
Ja, also Collins oder Christensen könnt ihr euch aussuchen. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Aber ja, also wenn die fit sind, dann würde ich auch zur Viererkette zurückgehen. Wenn alles so passt, dann auf jeden Fall. Theat wollte ich auch nochmal hervorheben, der ist auch einfach krass gewesen, auch wenn ich jetzt vorhin seinen einen Ballverlust, das der dann zum Gegentor geführt hat, hervorgehoben habe. Aber wie viel der auch nach vorne macht im Spielaufbau, was für geile Pässe der zum Teil liefert. Der hat so eine Power dahinter, das macht richtig Spaß. Von daher finde ich es auch gut. Ich glaube, wir brauchen auch so ein bisschen so Charaktere. Ich finde es auch so ein bisschen so ein giftiger Typ. Christensen genauso, also gegen Lyon, mehr muss ich glaube ich auch nicht sagen. Auch wenn das jetzt nicht sein bestes Spiel war, aber ich sag mal so, wenn es irgendwie Stress gibt, ist er da und das ist auch schon mal gut zu wissen. Vor allem vielleicht gegen Gegner, wo es dann auch mal ekliger zugehen kann. Brauchst du dann vielleicht auch so Typen, die da so ein bisschen ja auch zurückgiften können, weil ich hatte das Gefühl, um jetzt mal kurz von der Aufstellung nochmal wegzugehen, dass das auch so ein bisschen die Punkte waren bei Augsburg oder Lyon, dass
da
man
ist ein
sich dann
leichtes Echo bei dir.
Ja, ich glaube auch. Oder soll ich mich einfach, weitermachen?
Ja, mach mal weiter. Ich glaube,
jetzt geht's gleich. Ja. So. Genau. Gegen Augsburg oder auch gegen Lyon, dass man sich so ein bisschen damit schwer getan hat, dass die Gegner einem auch so auf den Füßen stehen und so ein bisschen eklig sind. Und man hat es bei Lyon, finde ich, sehr stark gemerkt, dass sie das Spiel so ein bisschen, klar, der Schiedsrichter hat es auch zugelassen, so ehrlich muss man auch sein, dass das Spiel sich so verselbstständigt, aber die haben das schon zu so einer ekligen Atmosphäre werden lassen. Und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich das, was die Eintracht früher gegen stärkere Gegner gemacht hat, was aber jetzt gar nicht mehr unbedingt eine der Kernkompetenzen der Eintracht ist, weil man jetzt eben schön Fußball spielt, krasse individuelle Klasse hat. Und das ist vielleicht noch so ein Learning, wo ich sage, hey, da sind viele junge Spieler und die müssen sich vielleicht da auch dran gewöhnen, beziehungsweise ja, da auch ruhig bleiben, sich nicht provozieren lassen, wenn es eben mal in so eine Richtung geht. Weil ich glaube, das werden in Zukunft auch mehr Mannschaften versuchen, da einfach ein Spiel zu zerstören oder ein bisschen feindseliger zu gestalten. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, weil es mir gerade einfiel, der Eintracht vielleicht zu schaffen gemacht hat zuletzt. Aber umso besser, dass wir dann eben so Typen haben wie vielleicht ein Christensen oder ein Theat, weil ich finde, das kann da echt helfen.
Ja.
Aber um bei der Aufstellung zu bleiben, ja, die Viererkette, falls alle fit sind, gerne.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt, also erstens stimme ich dir vollkommen zu, was Christensen und Theat angeht, dass die quasi das Gegenstück sind zu den leichten oder den eher, den eher den Schnickern da vorne, die dann da halt auch einfach mal den Fuß dazwischen halten und da auch kein Problem damit haben. Man, Christensen hat jetzt die letzten Spiele auch permanent immer noch mit dem Verband gespielt, weil er da ja diese wunderbare Platzwunde da am Kopf hatte. Und der macht da ja trotzdem einfach irgendwie weiter. Also das ist schon, ohne das jetzt irgendwie auf die leichte Schulter nehmen zu wollen. Kopfverletzungen sind immer ein kritisches Ding, aber der ist halt einfach so Charakter Kampfschwein und geht dann da irgendwie absolut rein. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir so jemanden haben. Und klar, das ist auch so ein Thema, wie du so richtig gesagt hast, was die Eintracht früher auch verwendet hat. Da haben wir jetzt so ein bisschen unseren Charakter und unsere Spielweise geändert, aber du brauchst halt trotzdem zum Dagegenhalten, gerade in der Abwehr, da auch Spieler, die das können. Ich glaube, ein Koch ist da aber auch jetzt nicht ohne, der kann das auch ohne weiteres. Ja. Und yes. Was ich auch noch sagen wollte, klar wird es immer den Fall geben, dass dann auch Spieler irgendwie rausrotieren müssen, aber ich glaube, dafür sind sie alle Fußballprofi genug, um zu wissen, dass das dann einfach auch zum Geschäft dazugehört. Und wir werden auch in der Rückrunde oder dann im neuen Jahr auf jeden Fall wieder jede Menge Spiele haben, sodass dann auch ein Collins und so weiter wieder ihre Spielzeiten bekommen.
Ja, das finde ich ganz spannend. Ich will noch mal ganz kurz auf einen Punkt rein.
Ja.
Patricia, ist total gut, dass du es erwähnt hast, denn mir ist es total auch so aufgefallen. Ich habe das Glück gehabt, relativ nah bei Lyon dran gewesen zu sein. Und mir ist so krass aufgefallen, dass die Eintracht eigentlich vieles echt über spielerische Möglichkeiten lösen wollte und sie das gar nicht mehr richtig gewohnt waren. Und das kann tatsächlich im weiteren Verlauf auch des Europacups zu einem richtigen Problem werden, wenn wir noch nicht wirklich mehr lernen, auch biestig zu sein. Denn Lyon ist ja eine hochqualitativ tolle Mannschaft eigentlich, aber sie haben sich genau darauf versessen, zwischendrin total viele Nicklichkeiten zu machen, total viel zu liegen, richtig unangenehm zu sein, richtig nervig zu sein. Und die Eintracht ist momentan weitaus weniger unangenehm und weitaus weniger nervig. Das müssen die noch besser hinbekommen, weil dann klappt's in meinen Augen auch in knappen Spielen besser.
Klar, ja, du hast es gegen Lyon gesehen. Ich finde, du hast es auch dann gegen Leipzig gesehen, die dann halt einfach auch den Freistoß mal rausgeholt haben. Da musst du dann halt einfach auch ein bisschen mehr Arschloch sein und das halt dann genauso machen, den Gegner mal irgendwie so ein bisschen, ja, auch mal provozieren, auch mal von hinten so ein bisschen am Schuh dran sein und so weiter. Also ohne, dass du jetzt da irgendwie Karten kassierst, aber halt den Gegner einfach mal auch nerven, ähnlich wie sie es ja bei uns machen. Ich meine, man sieht es ja bei uns auch relativ häufig, wie oft im Spiel so ein Oma Mamouche dann da irgendwie eins auf die Knochen kriegt. Der hat dann natürlich auch irgendwann einfach keinen Bock mehr, jetzt irgendwie noch das nächste Laufduell anzufangen, wenn er halt wieder weiß, okay, da hat er dann wieder einen am Bein stehen. Ja. Also da müssen wir vielleicht einfach, und das kommt aber vielleicht auch mit der Erfahrung, vielleicht ist das auch wieder so ein Nebenprodukt davon, dass wir einfach auch sehr viele junge Spieler haben, dass es dann da einfach mit der Erfahrung dann auch wieder ein Stück weit kommt. Ja. Gut, das heißt, wir haben uns jetzt schon mal geeinigt auf eine Viererkette und wir würden aufstellen Theat, Koch, Tuta, Christensen. Wer spielt denn vor der Abwehr? Ich gehe mal davon aus, wir würden wieder, wenn wir sagen, die A-Mannschaft oder die A-Spieler wäre wieder eine Doppel-Sechs. Und dann ist die Frage, wer sind denn eure beiden A-Spieler für die Doppel-Sechs?
Oh, es ist so schwer momentan. Es ist so, so schwer, weil es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten und die haben sich auch unterschiedlich bewährt. Also wenn wir jetzt natürlich die Doppel-Sechs nehmen, die gegen Heidenheim zuletzt gewonnen hat, dann müssten wir auf Lars und Skiri setzen. Ich würde auch auf jeden Fall auch ganz gerne Lars und stellen, muss ich sagen. Ich nehme auf jeden Fall Larsson. Jetzt bin ich gespannt auf eure Nummer 2.
Patricia.
Das ist eine absolute Frechheit, ne? Larsson ist ja also, Larsson ist wirklich klar. Also da hätte ich nichts drauf kommen lassen. Ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, ich tue mich auch schwer, aber im Kopf hatte ich auch Skiri, weil ich das zuletzt auch gar nicht so schlecht fand. Und das irgendwie auch für mich immer noch diese OG-Doppel-Sechs ist. Also dieses Larsson Skiri, das ist so, das kommt so über die Lippen und ich denke mir, ja, wir haben die schon 100 Mal zusammen aufgestellt. Und Skiri hatte auch eine Phase, wo ich ihn auch nicht besonders gut fand, aber ich finde, es hat sich auch gebessert in letzter Zeit. Mhm. Von daher tendiere ich jetzt mal dazu, auch weil Dahoud jetzt zuletzt erst gespielt hat, also ne, vielleicht einfach mal rausrotieren. Ich finde ihn auch nicht schlecht, von daher, da haben wir echt ein bisschen die Qual der Wahl. Dann hat man ja fürs Zentrum auch noch einen Højlund. Also da gibt es echt einige Möglichkeiten, aber ich glaube, ich würde erstmal mit Larsson Skiri gehen.
René?
Ja, unter der Prämisse, und da habe ich mich vielleicht selbst irgendwie ein bisschen reingelegt oder mich zu sehr drauf eingelassen, dass man quasi da auch so ein bisschen back to the roots macht, dann kann es eigentlich nur Larsson und Skiri sein. Ich muss allerdings schon sagen, dass mein Sweet Spot gerade so ein Stück weit bei Dahoud ist, weil ich finde, der kommt gerade richtig gut rein. Der hat auch die Erfahrung und ich glaube, der hat auch so diesen, was wir gerade eben besprochen hatten, so diesen Charakter von, ich nerv den Gegner mal so ein bisschen, ich häng dem so ein bisschen irgendwie im Nacken und so weiter, aber der auch einfach spielerisch gerade gut unterwegs ist. Also ich habe so eine leichte Tendenz eher in Richtung Dahoud, aber wenn wir sagen, wir wollen wieder so die gute alte Stammelf da rausbringen, dann muss es einfach Skiri sein.
Ja, verstehe ich. Irgendwie finde ich Dahoud irgendwie auch einen spannenderen Spieler gerade, muss ich schon sagen. Der macht sich gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er so schnell, so gut in dieses Eintracht-Gefüge reinkommt.
Geht mir genauso.
Ich kann auch absolut verstehen, dass man sagt, man geht mit Dahoud. Ich finde, das ist irgendwie vielleicht auch ein Spieler, der genauso wie es total gut ist, wenn wir wirklich einen Spieler, über den wir eben schon gesprochen haben, wie Christensen gegen Mainz haben, weil Christensen, glaube ich, so ein typischer Lokalrivalitäts-Joker ist, ne, der in solchen Situationen nochmal vielleicht diese paar Prozent mehr hat, kann ich mir bei Dahoud auch vorstellen, dass der in genau solchen Situationen auch weiß, da ist ein bisschen Genialität gefragt, die zeige ich jetzt mal. Irgendwie, ich habe momentan ein besseres Gefühl bei Dahoud.
Ja. Der aber vielleicht auch nicht nur dieses Thema Genialität, sondern der auch einfach ein anderes Verständnis für so einen Charakter von einem Spiel hat. Ich will jetzt hier nicht irgendwie mit rein meinen Knackwurst-Derby jetzt irgendwie anfangen. Das ist halt einfach ein Spiel gegen eine andere Mannschaft. Das hat nichts mit irgendwie Lokalrivalität gedöns zu tun. Aber der vielleicht einfach auch versteht oder ein besseres Gefühl dafür hat, dass da so ein bisschen mehr Spannung im Spiel drin ist. Ja, der das dann auch irgendwie ausnutzen kann. Und ähnlich wäre für mich auch ein Christensen, wenn du dem erklärst, okay, das ist halt einfach so ein stimmungsgeladenes Spiel, weil schon immer, dann kann der damit was anfangen und dann geht der auch da drin auf. Ja. Aber gut. Also wir machen Larsson, Skiri als OG Doppel-6. Was haben wir denn dann hinter den beiden Stürmern? Wer spielt denn da? Wären da so eure Charaktere, die ihr da reinbringt?
Das ist so schwer.
I know.
Also, ich finde es richtig schwer gerade, weil, ja, es ist ultra schwer. Weil ich gerade so, ich gucke auf die letzte Aufstellung und ich sehe Knauf und ich sehe Brown und ich sehe Usun und denke mir so, boah, eigentlich, also Brown ist, finde ich, voll da gerade und ich würde den auch gerne sehen.
Würde ich auch nicht rausnehmen. Auch nicht rausnehmen, links. Ne?
Also, auf den würde ich mich eigentlich committen wollen, weil der hat gerade so seinen Lauf gefunden. Der ist da so reingerutscht und der macht es gut. Und ich finde, der ist enorm auffällig die ganze Zeit auf dem Platz. Der ist einfach gut, der ist drin gerade. Von daher, den würde ich nicht rausnehmen. Und dann tue ich mich halt schwer, weil dann sage ich, boah, was mache ich? Natürlich Ekitike und Marmoush vorne. Wenn wir sagen, wir stellen noch mal die stärkste Elf, die wir haben, dann sind das die zwei Top-Stürmer, die wir haben.
Ja.
Wobei ich auch finde, so ein Usun hat sich rangekämpft. So, ne? So ist es nicht. Ob ich den dann auf so eine rechte Seite mitstellen würde, weiß ich nicht. Ob das nicht vielleicht eher so ein, ja, muss man halt gucken. Ist halt, wie variabel man es aufstellen will. Ist im Duo mit Brown halt ultra gut. Die beiden verstehen sich ja auch privat richtig stark. Und ich finde, das merkt man auf dem Feld.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob man dann Usun reinstellt oder ob man einen Knauf drauf lässt oder weiß nicht. Man hat noch ein Bahoya. JB, der wohl irgendwie nicht so ganz drin ist aktuell, aber ich finde auch ein paar Aktionen hatte, die jetzt nicht so schlecht waren, weil er irgendwie ein bisschen so das schwarze Schaf ist, habe ich das Gefühl aktuell. Ja, deswegen, da tue ich mich schwer. Also ich weiß nicht, ob ihr einen Favoriten für rechts dann habt, aber auf Brown würde ich mich mal festlegen zumindest.
Götze hat die Position doch auch schon gespielt.
Götze hat die Position auch schon gespielt, ja.
Götze gibt es auch noch.
Ich glaube, ich würde sogar Götze sagen. Ja, ich würde tatsächlich sogar Götze sagen.
Ja, ich war da auch so ein bisschen in der
Dass
Richtung.
Der, ich würde Götze nehmen, weil das auch so ein Spieler ist, der, wir brauchen nicht über die Qualitäten von Götze sprechen, aber hat ja auch schon oft gezeigt und ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Also ich würde ihn nehmen, auf jeden Fall. Wobei es natürlich schon krass ist, weil klar, ein Knauf ist auch immer wieder ein Aktivposten. Knauf ist auch gegen Leipzig ein Aktivposten gewesen. Das ist schon ein absoluter Stammspieler, aber für die Position an diesem Tag würde ich erst mal Götze sagen.
Ja, wäre auch meine Tendenz gewesen. Und Knauf, ich glaube, den kannst du auch gut und du wirst auch wechseln müssen in dem Spiel, weil das wird mit Sicherheit intensiv. Dann hätte ich auch keinerlei Bedenken damit, dann zu sagen, okay, wir werfen einen Knauf dann einfach im Verlauf des Spiels da rein, um dann da auch nochmal irgendwie Geschwindigkeit zu bringen. Ist schon irgendwie spannend, dass man Brown da jetzt so sehr den Vorzug gibt neben anderen Spielern und dass eben auch so Spieler wie jetzt zum Beispiel ein Junior Dina Ebimbe da irgendwie so überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Es ist krass, aber was willst du machen? Also Ebimbe ist halt ein Spieler, der, ich mag den auch, aber Ebimbe ist halt tatsächlich ein Spieler, bei dem man sagen muss, der hat ja, der ist ja wechselhafter als das Wetter in Deutschland. Also das ist schon einfach echt anstrengend. Und das kannst du machen in einem Mittelklasse-Verein, wo du halt mit seiner eigentlichen Qualität wieder voll rausstichst. Aber wenn so viele Spieler zeigen, dass sie konstanter sind, dann wird es schwer für ihn.
Ja,
ich mag den auch voll gerne. Ich sehe auch immer noch das Potenzial in ihm. Ich finde, wenn der richtig auf dem Platz ist und wenn der bei 100% ist, bringt er so eine Power. Der hat Tempo, der hat eigentlich alles, was man braucht. Auf dem Flügel hat er mir so gut gefallen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das ist ja irgendwie, manchmal ist er, teilweise war der Startelf, teilweise ist er gar nicht im Kader. Und das wechselt innerhalb von einer Saison richtig krass. Also ich wüsste gern, was los ist. Ja. Ich glaube, es liegt auch wirklich viel daran, dass er ultra viel Konkurrenz hat und dann vielleicht auch wirklich nicht so konstant ist, dass dann eben andere den Vorzug bekommen, dass das halt ein offener Konkurrenzkampf ist und dass er da vielleicht so ein bisschen der Verlierer in der Geschichte ist. Ich weiß nicht. Der fällt da leider immer so ein bisschen hinten runter und es tut mir irgendwie auch leid, weil ich wirklich ein großer Fan von diesem Spieler bin, weil ich glaube, also der gefällt mir gut, wenn er denn performt auf dem Platz. Und ich kann es auch verstehen, dass es Leute gibt, die da irgendwie sagen, ich habe das irgendwie aufgegeben und ich mag den irgendwie nicht so gerne als Spielertyp, aber mir tut es irgendwie echt so ein bisschen leid, weil ich so oft gesagt habe, boah, Dina Ebimbe, der ist so geil und der kommt noch und der wird uns so Freude machen und der hat uns auch schon Freude gemacht in einigen Spielen. Leider ist es aber halt, glaube ich, wirklich die Konstanz, die nicht da ist dann.
Ja, ist richtig. Patricia, du hattest gesagt, du musst dann jetzt rennen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ganz schnell noch dein Tipp für Samstag.
3-1 für die Eintracht, würde ich sagen.
Hervorragend. Dann dir schon mal einen schönen Abend und ein schönes Weihnachtsfest.
Dankeschön. Euch auch. Ciao.
Ja, Marvin, dann müssen wir zwar jetzt hier noch über Tipps reden. Was ist denn so dein Gefühl? Wie geht denn das letzte Heimspiel im Jahre 2024 aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also letztes Heimspiel, was wird das werden? Ich glaube ganz klar an 4-1. Die Frankfurter Eintracht wird sich mit einem 4-1 in die Winterpause verabschieden. Es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil ich schon glaube, dass Johnny Burkhardt für die Mannschaft, für die Mainzer schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist und dass der da nicht antreten kann, verletzt mit seiner Muskelverletzung. Das ist ein großer Push für die Eintracht. Die Eintracht muss jetzt auf jeden Fall klar werden, dass sie da wirklich bei diesem letzten Spiel nochmal an ihre Grenzen kommt. Danach ist nämlich wirklich ein bisschen Freizeit, können sie andere Dinge machen und kann der ein oder andere regenerieren. Aber ich glaube, dass gerade so ein Marmoush, der ja immer noch im Lauf ist, das ist ja der Wahnsinn, und auch ein Ekitike, da merkst du ja nicht, das sind ja keine Ladehemmungen, die dieser Mensch hat, auf gar keinen Fall, da Dinge so gut funktionieren. Und ich glaube, da wird auch auf jeden Fall noch ein Joker-Tor mit Chan Osun passieren. Und wer weiß, vielleicht trifft er erneut Nene Brown. Das ist dann schon gut und dann sind wir alle zufrieden. Dementsprechend sage ich ein 4-1, aber klar, auch ein Gegentor gibt es immer.
Meinst du? Wenn Trapp wieder so gut drauf ist und die Abwehr sich berappelt?
Das hat nichts damit zu tun, ehrlich gesagt, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass eigentlich die Mainzer durchaus einen Tordrang haben. Sie haben sehr, sehr viele Vorlagengeber, sehr viele spannende Spieler. Und ich glaube, dass ein Lee wieder gefährlich werden könnte. Mal gucken, ob ein Onisivu diesmal von Anfang an, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber ob der mal spielt. Ja, und du hast ja natürlich auch so ein paar Spieler, die ja auch einen gewissen Eintracht-Bezug haben und vielleicht auch ihrerseits ganz gern mal wieder eine Präsenz zeigen würden. Wer weiß, da könnte schon noch ein bisschen was drin sein. Und außerdem darf man auch Nebel nicht vergessen. Ein sehr spannender Junior, ich weiß nicht, ob der Junior, ich glaube, Juniorenspieler ist er. Nicht mehr, doch, dürfte noch Juniorenspieler sein. Also ist ein spannender Spieler. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall, ja genau, ehemaliger U21-Nationalspieler, einige spannende Leute, eigentlich ja Hesse sogar, ne? Also Frechheit, dass der bei Mainz spielt. Naja, aber gut, also muss er wissen. Also ich kann mir vorstellen, dass da was passiert. Aber nur mit einem Tor.
Ja. Ja, ich bleib bei meinem ersten Gefühl. Bevor du 4-1 gesagt hast, habe ich bei mir ein 4-0 hingeschrieben, weil ich glaube, dass wir es mal schaffen, zu 0 zu spielen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Wäre aber mal wieder schön. Und ich glaube, die Energie, die da auf den Rängen sein wird, die wird sich sehr stark auf den Platz übertragen. Und da werden sich einige jetzt so ein bisschen ihren angestauten Frust von der Seele schießen. Und da wird es dann 4 Tore für die Eintracht zum Staunen geben. Da bin ich ja mit dir im Einklang. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass so Spieler wie ein Usun, der sich jetzt einfach nochmal ein bisschen Vertrauen holt und ein Tor macht. Ich würde mir aber auch wünschen, dass er vielleicht irgendwie Matanovic einwechselt und der tatsächlich auch mal noch eine Bude macht. Der Kerl tut mir so wahnsinnig leid. Er hat zwar jetzt gegen Leipzig am Sonntag auch wieder durchaus viele Ballaktionen dann auch gehabt und war da sehr umtriebig, aber er schafft es irgendwie nicht, sich zu belohnen und es ärgert mich irgendwie. Ich würde einfach gerne mal sehen, dass er ein Tor macht und dann da auch mal jubeln kann.
Da habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, da ist einiges drin. Und im Endeffekt ist es ja so, wenn wir ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen, haben wir ja echt so wenig Ärgernis in dieser Hinrunde gehabt. Meine Güte, was toll Spiele, wenn du überlegst, dass wir in der vergangenen Saison ja wirklich lange uns auch irgendwie gequält haben und mit Unentschieden und irgendwie unklarer Perspektive gar nicht wussten, wo es hingeht. Da wurde auch schon ein gewisser Dino Topmöller war ein bisschen angezählt und jetzt mit insgesamt 3 Bundesliga-Niederlagen, das ist schon echt, das könnte schon schlimmer laufen. Wir haben auch im Europacup tolle Partien gesehen. Ja, ich meine, Beşiktaş war natürlich so ein bisschen das Highlight, wo ich sage, meine Güte, richtig, richtig toll. Aber wir haben auch viele Pflichtduelle erfüllt, wie gegen Prag oder auch gegen Midtjylland, wo du im Endeffekt gewonnen hast. Ne? Das sind alles gar keine selbstverständlichen Sachen, jetzt gegen Lyon mal verloren. Ärgerlich bleibt halt der DFB-Pokal. Und was schade ist, weil der DFB-Pokal eigentlich Ende Oktober gegen Borussia Mönchengladbach so ein bisschen Initialzündung war. Wir erinnern uns, was danach passiert ist. Ne? 30. Oktober 2-1 gewonnen mit 10 Mann und danach begann eine richtig tolle Phase gegen Bochum, gegen Stuttgart gewonnen. Danach ja auch gegen Bremen und auch gegen Heidenheim. Das war ja diese große Siegesserie. Also insofern, ich glaube, die Eintracht ist auf einem guten Weg. Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Es werden vielleicht nur kosmetische Anpassungen im Kader gemacht und dann geht's ganz, ganz früh dann auch schon im Januar schon wieder weiter, weil wir große Ziele haben. Wo wir am Ende landen, kann ich noch nicht sagen, aber das macht alles gerade einen Riesenspaß. Das merkt man auch, das Umfeld scheint neu belebt zu sein und auch die Fans, wenn ich das so sehe.
Ja, ja. Und man muss auch noch dazu sagen, weil du gesagt hast, nur 3 Niederlagen in der Liga. Auch die 3 Niederlagen waren dann gegen Dortmund, Leverkusen und jetzt Leipzig, also auch Mannschaften, wo du sagst, die haben, was den Kaderwert und die Qualität angeht, sind die schon noch so ein bisschen ein kleines Regalbrettchen über uns. Also auch, ne, das heißt ja im Umkehrschluss, dass gegen die Mannschaften, von denen es ja einfach wesentlich mehr in der Liga gibt, wo du einfach die Punkte holen musst, waren wir sehr gut unterwegs. Und ich glaube, wir alle hatten das nicht auf unserem Zettel, gerade auch, wie du so richtig ausgeführt hast, wie die letzte Saison gelaufen ist, dass es dann in dem Maße sich entwickelt und in der Geschwindigkeit, damit hatte keiner von uns irgendwie gerechnet, dass es diese Saison hoffentlich besser wird. Und so hatte man es uns ja auch immer erklärt, dass es in die Richtung gehen wird, dass die Hoffnung und der Glaube und die Erwartung war irgendwie da, aber dass das in der Geschwindigkeit und in der Deutlichkeit dann zwischenzeitlich vonstatten ging, das hatten wir alle irgendwie nicht auf dem Zettel und da können wir alle sehr, sehr froh sein und im Vergleich zur letzten Saison macht es gerade wahnsinnig Spaß, der Eintracht zuzusehen, wobei ich persönlich auch sagen muss, diese Menge an Fußballspielen, die es jetzt in dieser Hinserie, oder die Hinserie ist ja noch nicht rum, aber jetzt in dem ersten Teil zu sehen gab, das war jetzt schon auch irgendwie anstrengend. Also ich bin jetzt auch ganz froh, wenn da einfach mal zwei Wochen kein Fußball dabei ist.
Das ist ganz spannend. Das ist zum ersten Mal, wo ich sagen würde, ich hätte eigentlich Bock auf mehr.
Ja?
Na, also es ist, normalerweise ist es ja bei mir dann auch immer so, dass ich dann auch froh bin. Aber jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen Bock auf mehr. Die Eintracht macht mir gerade großen Spaß. Ich finde es auch ganz gut. Wir dürfen gar nicht vernachlässigen. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Es gibt regelmäßig Vertragsverlängerungen mit Spielern, bei denen wir einen großen Wert auch sehen.
Ja, Collins,
ne, wo wir auch sagen, hey, guck mal.
Verlänger,
ja, genau. Ja. Also das ist doch toll, also sowas zu sehen, also da ist auch eine perspektivische Planung, die angedacht ist, ob die Spieler dann so lange wirklich bleiben, wir wissen es nicht, ne? Ich meine, absurd übrigens, ich glaube, der Marktwert muss auch mal angepasst werden bei Namdi Collins, der ist weit mehr als bei 1 Million, also meine Güte, der hat schon einen ganz anderen Marktwert, also das ist schon richtig spektakulär, der ist erst 20 Jahre, das ist immer noch U-Nationalspieler, da geht so viel, es macht mir einfach gerade Bock, ich weiß nicht, wie lange die alle bleiben, aber dass wir da so eine junge Truppe eigentlich auf dem Platz haben, wo und Kevin Trapp, der auch selber eigentlich in Anführungsstrichen erst 34 ist, dann schon ein alter Erfahrensmann ist, wenn du überlegst, ne, wie gut es aber auch war, dass wir auch einen ebenfalls relativ jungen Arthur Theat dazu bekommen haben, der uns so viel wert jetzt schon ist. Also da passt vieles gut zusammen und die Frage, die ich ja noch habe an dich, lieber René, wenn dein Weihnachtsmann vor der Tür steht und dich nach einem Eintrachtwunsch fragt, oder das Christkind kannst du ja aussuchen, was soll das Christkind für dich in der nächsten Saison bringen?
In der nächsten Saison? Oder?
Naja, in der nächsten Zeit hin in diese Saison, am Ende dieser Saison.
Also in der Rückrunde mehr oder weniger.
Ja, genau. Also was ist das Ergebnis?
Was am Ende der Saison, wenn ich mir jetzt was wünschen kann, auf dem Zettel der Eintracht steht. Oder wo die Eintracht landet, meinst du jetzt? Ja. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall in der Rückrunde noch wechselhaft immer mal zwischendrin bleiben. Wir hatten es ja jetzt mehrfach schon ausgeführt, dass wir auch einfach einen wahnsinnig jungen Kader haben und dem müssen wir auch zugestehen, dass dann da Dürrephasen kommen und, ne, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall noch herausfordernd. Aber wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, und ich glaube, das ist gerade so wie die Mannschaft dann, wenn sie in den Flow kommt, durchaus drin, dann würde ich mir schon wünschen, dass wir am Ende der Saison, ja, Fünfter werden. Ich glaube, Champions League, Vierter, nee, Champions League bräuchte ich nicht. Ich glaube, vom Finanziellen her ja schon, aber so, dass der Wettbewerb, in dem wir uns wohlfühlen, ist die Euroleague. Also von daher, ich hätte gern Platz 5, auch weil ich die Zahl 5 einfach mag. Ich hätte gerne in der Europa League auf jeden Fall gerne, dass die Eintracht bis zum Viertelfinale, vielleicht sogar bis zum Halbfinale dabei ist. Ich glaube, was die Gegner angeht, wenn man ein bisschen Losglück hat, ist das durchaus irgendwie auch machbar. Und dass Marmoush einfach weiterhin Tore schießt, wie am Fließband, auch wenn das dann im Zweifelsfall bedeutet, dass der im Sommer dann für eine wahnwitzige Summe irgendwie den Verein verlässt. Aber solange er bei der Eintracht spielt, möchte ich einfach gerne, dass der in jedem Spiel ein Tor schießt. Und dass da noch mindestens 5 Freistoßtore dabei sind.
Ja, momentan läuft es ja tatsächlich ganz gut, ne? Wenn wir uns überlegen, wie oft und lange wir eigentlich darauf warten mussten, dass mal ein Tor über eine Freistoßsituation kommt. Mittlerweile sehen die Standards ja doch wesentlich besser aus. Also Platz 5 und Viertelfinale, das sind deine Ziele. Normalerweise hätte ich eigentlich gesagt, dass wir den DFB-Pokal holen sollten. Das hat sich jetzt
offensichtlich... Ja, das hätte ich auch auf dem Zettel gehabt, aber das hat sich ja leider erledigt.
Nee, aus den offensichtlichen Gründen muss man das sagen. Also insofern würde ich... Ja, zumindest sagen, also Platz 5, ja, du bist so moderat, ne? Man könnte ja auch mal ein bisschen mehr sagen. Deswegen sage ich mal so, Platz 4 zumindest und Viertelfinale sage ich aber auch, ist auch in Ordnung. Aber da weißt du nie, was passiert. Da lasse ich mich mal überraschen, aber vielleicht sogar ist dieses Jahr wirklich Platz 4 drin. Das würde dann die ja sehr gute Hinrunde dann aber auch wirklich krönen, ne? Und dementsprechend, ich sag mal Platz 4 und das wäre schon ein unfassbarer Erfolg und wird erneut zeigen, welchen Schritt die Eintracht da gerade gegangen ist. Ja. Aber ganz klar für mich, was dann passieren muss, ist natürlich ein bisschen Stabilität, vielleicht auch nochmal mit, ja, ich weiß, ich finde die Abwehr eigentlich schon gut, ich finde eigentlich das Mittelfeld gut, auch den Sturm gut, aber so ein bisschen im Sturm dann nochmal ein bisschen mehr Durchschlagskraft an der einen oder anderen Stelle, so ein anderer Spielertyp vielleicht, der fehlt uns vielleicht noch im Sturm, aber das ist alles Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich glaube, was wir gerade sehen, ist schon extraterrestrisch, könnte man schon fast sagen, und extraordinär, wenn ich da sehe, dass ein Mamouche da ein ums andere Mal ein tolles Tor schießt und auch ein Ekitike ein toller Spieler ist, und wir haben auch sogar mit Can Usun einen richtig guten Backup. Ich habe so ein bisschen meine Probleme, ich weiß nicht, ob Matanovic da noch rankommt, das müssen wir abwarten, aber ansonsten vielleicht mal schauen, ob da noch was machbar ist, ansonsten sehr, sehr gut.
Ja, kleiner Seiten, also ich weiß nicht richtig, ob es ein Wunsch wäre, aber sagen wir mal so, ich wäre jetzt nicht böse drum, wenn es am Ende des Tages so kommt, weil wir gerade bei dem Thema DFB-Pokal sind. Was dieses Ding eigentlich jetzt verdient hätte, ist ein Finale Leverkusen gegen Wolfsburg mit irgendwie, sagen wir, maximal 15.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Damit die mal sehen, was der Scheiß macht.
Alles langweilig, ey. Naja, was soll man machen? Aber das ist ja sowieso das Grundproblem der Bundesliga und nervt dann halt eh. Also insofern, ja, mal schauen. Aber ja. Ich würde mir ja wünschen, ich meine, wir haben im DFB-Pokal, haben wir ja tatsächlich noch das ein oder andere spannende Duell, was da so möglich ist. Also ich meine, ich guck mal gerade, DFB-Pokal, schauen wir mal.
Das Leipzig Spielrunde gegen Wolfsburg, das ist halt irgendwie S hoch 10.
Ja, gut, aber immerhin trifft es auf jeden Fall ein. Ach naja, weißt du was, am Ende. Lass doch die Stuttgarter den DFB-Pokal gewinnen, habe ich keine Probleme mit. Würde ich ganz cool finden. Vielleicht gewinnt ja sogar der erste FC Köln aus irgendeinem Grund den DFB-Pokal. Also das sind ja doch zwei Mannschaften. Ja, selbst ich lasse im Zweifel auch Werder Bremen, dann kommen die so nah ran an uns. Ja, aber lass mal Stuttgart oder Köln, das würde ich doch ganz schön finden.
Also, ja, also von den Mannschaften, die noch drin sind, wären das auch die beiden, denen ich es am ehesten irgendwie wünschen würde, da im Finale das Ding am Ende des Tages hochzuhalten. Das auf jeden Fall mit einer leichten Tendenz, wenn man es wirklich ernst meint, dann eigentlich eher so in Richtung Köln, weil man da ja auch den einen oder anderen dann kennt. Also die hätten es auf jeden Fall verdient nach dem ganzen Chaos, was die auch ertragen mussten.
Denke ich doch auch.
Schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Wenn ich das richtig im Kopf habe, zieht sich ja auch dieses, was ist das jetzt? Viertelfinale, ne? Nee.
Was meinst du jetzt?
Quatsch. Die DFB-Pokalrunde.
DFB-Pokal.
Ja, ja. Genau. Zieht sich ja dann jetzt auch über mehrere Wochen. Das ist ja, geht ja quasi den ganzen Februar irgendwie durch, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe.
Okay, also der vierte ist, glaube ich, einfach am 4.2. alles, oder?
Nee. Das letzte Spiel ist irgendwie am 23. oder 24.2. Das ist irgendwie auf 3 Wochen oder 4 Wochen irgendwie tatsächlich aufgeteilt. Die Dinger sind nur noch nicht terminiert.
Na, ist ja klasse. Danke dir für die Info.
Genau. Da könnte man sich jetzt auch wieder denken, wer da wohl irgendwie seine Finger im Spiel hatte, dass das dann schön über 4 Wochen gestreckt wird. Weiß ja nicht.
Super.
Aber gut, wir konzentrieren uns dann auf die Wettbewerbe, in denen wir noch vertreten sind, und müssen dann auf jeden Fall hoffentlich drüber reden, wie es dann mit der Eintracht in der Europa League weitergeht. Das wird sich ja dann im neuen Jahr noch entscheiden mit den beiden Spielen gegen Bukarest und gegen die AS Rom, ob die Eintracht es schafft, diese Zwischenrunde da irgendwie zu umgehen. Und wen man dann.
Ja, gegen AS Rom wird es auf jeden Fall nochmal extrem spannend. Ich weiß schon von vielen, dass die hingehen. Das wird total grandios. Ich muss ja sagen, jetzt würde ich eher mal skippen, nachdem ich ja eher so mäßig geile Erfahrungen gemacht habe in Rom. Aber ich finde es total gut, wenn so viele Leute hingehen. Insofern freue ich mich. Aber ich bin beileibe gespannt, aber ich bin ganz, ganz sicher. Und das meine ich ernst. Ich bin ganz, ganz sicher, dass die Eintracht sogar diese Zwischenrunde skippt und direkt in die nächste Runde kommt und wir dann ganz viel Spaß haben, hoffentlich mit einem tollen Los. Das wäre das A und O. Aber ich bleibe da optimistisch. Und das Interessante ist natürlich aber auch, wie es dann mit der Eintracht generell weitergeht. Vielleicht kommen dann auch schon bald die Begehrlichkeiten bezüglich Dino Topmöller, der vielleicht bei dem einen oder anderen Verein dann doch mal ins Gespräch gerät, weil die Leistungen zuletzt sind ja halt grundsätzlich gut. Ich mag es ja tatsächlich, dass der ein bisschen mehr Reibung jetzt auch bekommen hat. Manchmal hätte ich auch gesagt, naja, irgendwie fühlt sich jetzt nicht so 100% sold, aber wenn ich dann sehe, dass der auch mal ausflippt bei dem Spiel gegen Lyon, also der wächst mir noch richtig ans Herz, muss ich sagen.
Ja, aber das war ja auch etwas, was wir ja im Verlaufe der Saison immer wieder gesagt haben, dass der eigentlich so diesen Glasner-Moment braucht. Und dass der durchaus ein impulsiver Mensch ist, hat er ja doch immer mal wieder irgendwie gezeigt. Und klar, dass der gegen Lyon dann am Ende dann noch diese rote Karte sieht für das, also ne, es gab jetzt keine, oder man konnte es in den Aufnahmen nicht so richtig erkennen, aber so wie er ja in der Pressekonferenz dann irgendwie danach gesagt hat, dem Schiri einfach nur sagt von wegen, ey, das war jetzt auch irgendwie so deine Schuld, dass das hier am Ende so eskaliert ist, und war es ja unterm Strich auch. Also dem Schiedsrichter ist da ja komplett das Spiel am Ende des Tages entglitten, wenn der irgendwie in den letzten 30 Minuten da irgendwie, was waren es, irgendwie 11, 12 gelbe Karten irgendwie verteilt. Da kannst du mir ja nicht erzählen, dass der irgendwie dieses Spiel 100% unter Kontrolle hatte am Ende des Tages. Dann dafür da irgendwie die rote Karte zu zeigen, boah, ist schon, also schwer nachzuvollziehen.
Es mangelnde Souveränität.
Ja, ja.
Es mangelnde Souveränität, aber wie gesagt, ein Stichwort Souveränität, das ist gut, dass Patricia das vorhin angesprochen hat, wir müssen auch eine andere Souveränität dann in den K.O.-Spielen ziehen, und ich glaube, da sind wir aktuell noch nicht bereit, und das wird jetzt eigentlich für Dino Topmöller jetzt gerade in der Winterpause vielleicht noch die Lösung sein oder beziehungsweise die Aufgabe sein, und da eine Lösung zu finden, dass wir in den K.O.-Spielen auch anders performen, selber bissiger sind, aber ich glaube, da können wir uns dann Gedanken machen, wenn es soweit ist. Insofern würde ich fast sagen, machen wir mal den Deckel jetzt drauf, oder?
Das machen wir, lieber Marvin. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr jede Woche hier dabei seid, dass ihr uns seit Jahren teilweise hört, dass ihr uns seit ewigen Zeiten hier unterstützt, supportet, wie auch immer. Wir wünschen euch da draußen ein wunderbares Weihnachtsfest. Genießt das letzte Heimspiel der Eintracht am kommenden Samstag gegen Mainz. Wir gehen dann auch in eine kleine Weihnachtspause. Wir sind Anfang Januar wieder zurück, werden dann auf die Spiele gucken. Bitte verzeiht es uns, wenn es auch im Januar dann wieder in der einen oder anderen Woche mit Folgen ein bisschen holprig wird, aber Termine sowohl bei der Eintracht als auch bei den hier im Podcast Teilnehmenden ist gerade alles ein bisschen schwierig. Wir hoffen, dass das alles wieder besser wird. Jetzt machen wir erstmal ein Päuschen.
Aber wir kriegen das schon hin im Januar.
Genau.
Wir kriegen
das auf jeden
Irgendwelche Fall. Irgendwelche Lösungen werden sich
finden. Ja. Ne? Jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Genießt die Feiertage, genießt die ruhige Zeit, und dann sehen wir uns im neuen Jahr in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut.
Tschüss.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.